Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie, der chinesischen Philosophie. Und deswegen sage ich auch Ni Hao, Albert.
Hallo, Ni Hao. Ja.
Wir wollen uns heute nämlich über einen ganz großen der chinesischen Philosophie unterhalten, einen der wichtigsten Nachfolger von Konfuzius. Es geht um Mencius oder Mengzi, wenn ich es richtig ausspreche, was vermutlich nicht der Fall ist. Also einer der Nachfolger von Konfuzius, der sich aber auch, und deswegen auch sein latinisierter Name Mencius, der sich auch hier in Europa weit verbreitet hat, eine faszinierende Figur. Er ist insbesondere so, gilt so als pragmatischer und gleichzeitig ja sehr humanistischer Philosoph, oder so habe ich ihn zumindest interpretiert. Ich bin mal gespannt, was du uns heute sagst. Und eben ja so einer der, die Nummer zwei hinter Konfuzius in der chinesischen Philosophie oder beziehungsweise falsch in der konfuzianischen Philosophie. Ja. Mhm. Und aber ich will uns gar nicht lange mit Vorreden aufhalten, sondern ich würde dich bitten, Albert, doch mal wieder mit deinen Top 3 oder mit drei zentralen Zitaten von Mencius einzusteigen, damit wir uns vielleicht auch so direkt mal an seine Inhalte rantasten.
Ich habe viele Zitate von Mencius, weil er hat ein schönes Buch geschrieben. Aber woran ich immer denke, ein paar fallen mir immer ein, also ohne dass ich da jetzt nachforsche. Und eins davon ist, ein entschlossener Mensch, ein etwas komisches Zitat, aber ein entschlossener Mensch vergisst nie, dass er eines Tages in einem Graben enden kann. Und zwar, was mir daran so gut gefällt, ist die Demut und darin steckt auch die Dankbarkeit. Also man sollte sich freuen, wenn alles gut läuft, wenn man so im Leben ist. Man sollte nie vergessen, dass es auch mal schlechtere Tage kommen. Und das ist so eine innere Vorbereitung darauf oder Haltung darauf, die gefasst ist. Und wenn mal etwas schief läuft, bleibt man ruhig, weil man weiß ja, man hat nie vergessen, dass mal Dinge auch nicht so laufen können, wie man sich das vorstellt. Oder dass es auch mal nicht immer alles bergauf geht, sondern manchmal auch in einer phasenweise hoffentlich nur bergab. Und das gehört auch zum Leben. Das ist ein richtig stoischer Gedanke, könnte man sagen. Also die Stoiker hätten das Gleiche. Da heißt es vielleicht Praemeditatio Malorum, das Vorausbedenken von unheilvollen, unglücklichen oder negativen Entwicklungen. Und das finde ich so toll. Also das poppt bei mir mal auf und gibt mir eine Haltung der Demut. Also nicht die Demut als solche ist eigentlich das Wichtige, sondern was direkt sich daran anschließt, die Dankbarkeit, wenn alles für all das, was gut läuft und was gelingt und was schön ist und was einem gut tut, die Dankbarkeit nichts als selbstverständlich nehmen.
Und das bewahrt einem ja auch vor Schadenfreude. Immer wenn man so bei anderen sieht, oh, der fährt gerade mit dem und dem Projekt vor die Wand, muss mir auch klar sein, dass genau das kann mir auch sehr schnell passieren. Da sollte ich mich nicht freuen, wenn es bei meinem Wettbewerber gerade mal nicht so gut läuft zum Beispiel, sondern genau das Schicksal kann mir auch passieren.
Gut, und vielleicht eine Bemerkung noch. Es schließt dann da auch ohne da gibt es keine Verbindungen, aber an einen der Grundgedanken der altgriechischen Philosophie an, denn diese hat vor allen Dingen vor Hybris, Überheblichkeit, Hochmut gewarnt. Erkenne dich selbst sollte eigentlich das Gleiche bedeuten wie dieser Ausspruch von Mengzi, ja, dass man sich seiner kleinen Begrenztheit, seiner Schwäche und seines Ausgeliefertseins an Umstände, die nicht in der eigenen Hand liegen, dass man sich dessen stets bewusst sein sollte.
Das ist ja auch schon dieser humanistische Gedanke, der da durchschimmert, dass wir im Prinzip alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, alle kleine unbedachte Wesen zum Teil oder eben beziehungsweise auch, mich erinnert es an den Spruch, dass wir alle Patienten in einem Krankenhaus sind und niemand soll sich da als Arzt aufspielen.
Ja, das ist der zentrale Gedanke bei Mencius, ist der Mitmenschlichkeit, des Mitgefühls, der Liebe. Sein ganzes Buch geht darüber und es setzt an einem Ausspruch, den schon sein Meister Konfuzius genannt hat, dass die Menschen gleich sind. Konfuzius sagte einmal, die Menschen am Anfang sind sie alle gleich und dann durch ihre Gewohnheiten oder durch die Umstände und Erziehung werden sie anders. Und das hat auch Mencius so gesehen. Also er hielt den Mensch für ein gutes Wesen, also im Grunde nach der Natur nach gut. Da setzt er sich ab von einem anderen wichtigen Nachfolger von Konfuzius, das war Zhongzi, der kam etwas später, der hat gesagt, nee, die Natur des, ich glaube später, die Natur des Menschen ist schlecht und sie muss erst durch Bildung, durch Weisheit, durch philosophische Schulung gut gemacht werden, während Mencius gesagt hat, der ist von Natur aus gut, aber dann die Umstände und die negativen Einflüsse und die Unfähigkeit, seine eigenen Begierden zu beherrschen, lassen ihn vom rechten Weg abweichen.
Ich fand es abgefahren, als ich genau dieses Zitat oder diese Grundhaltung von ihm, der Mensch ist grundsätzlich erstmal ein gutes Wesen, ein wohlmeinendes Wesen gegenüber seinen Mitmenschen. Das fand ich sehr interessant, weil jetzt ja, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Rutger Bregmann, ist ja ein mega erfolgreiches soziologisches Buch, was eben heißt, im Grunde gut. Und was eben auch dieser These folgt, die da eigentlich dann 2500 Jahre oder 2300 Jahre vorher Mencius schon mal in die Welt gesetzt hat, dass der Mensch per se ein gutes Wesen ist.
Ja, das ist eine sehr alte Frage, die in allen Weisheitstraditionen oder in allen praktischen Philosophien immer wieder diskutiert wurde. Was ist der Mensch von Natur? Ist er eher gut oder schlecht oder liegt er in der Mitte? Ich denke, das ist eine akademische Frage, ich habe da eine Meinung zu, aber das Wichtige ist eben, dass er sich zu einem guten Menschen entwickeln kann. Sei es nun rückentwickeln oder vorentwickeln, wie Chuang-Tzu es meinte, oder rückentwickeln, er muss sich nur auf seine ursprüngliche Natur besinnen. Mencius sagte einmal, das Ziel des Studiums oder der Philosophie oder der Selbstkultivierung ist kein anderes als die Suche nach dem verlorenen Herzen. Eine schöne Formulierung. Also so, dass wir können das auch modern können wir es ausdrücken, dass wir unsere ganze Prägung und unsere ganzen Einflüsse durch die Gesellschaft, Prägung durch falsche oder nicht gute Erziehung, durch traumatische Erfahrungen und dadurch bedingte Glaubenssätze, dass wir da in die Irre gehen, vom rechten Weg abweichen, dass wir uns dadurch selbst Probleme machen und es gilt, diese Dinge aufzulösen, rein im Herzen werden, Ordnung im Seelenhaushalt zu schaffen, damit wir wieder in einen guten Fluss des Lebens kommen.
War das jetzt auch schon ein zweites Zitat, was du gerade gebracht hast?
Ja, könnte man nehmen. Ich habe aber noch ein paar andere.
Gut, dann bitte ich doch um die Nummer 3. Vielleicht machen wir diesmal ausnahmsweise 4.
Woran ich auch häufig denke, ist ein anderes. Der sagte einmal, Mencius, sind zwei Sätze, worin der Weise sein eigentliches Wesen sieht, das ist Liebe und Pflicht, Ordnung und Weisheit. Und die wurzeln ihm im Herzen. Hier sieht man wieder, er ist vom Grunde nach gut. Und die Wirkungen, das finde ich so schön, die sie nach außen hervorbringen, zeigen sich in der milden Heiterkeit seines Gesichts, in der Würde, die man ihn selbst von hinten ansieht. Also, wenn du deinen Seelenhaushalt aufgeräumt hast, dann strahlst du das aus. Selbst von hinten sieht man es ja an. Das, so verstehe ich das. Wenn du innerlich stimmig lebst und ja, gut lebst, gut nicht nur für dich, sondern auch für die anderen, also so wie sich die Weisen das vorgestellt haben im Ideal, dann wirst du auch heiter, dann kommst du in die Grundstimmung heiterer Gelassenheit. Und auch in der Tat finden wir auch diesen Gedanken ganz griechisch, römisch bei Mencius, dass die Gelassenheit und Seelenruhe das Ziel ist, auch der Lebensführung. Und deshalb meint er auch, dass man da seine Leidenschaften und Wünschen reduzieren sollte. Also besser da nicht zu viel wünschen und sich nicht den Leidenschaften hingeben. Dann kommt man in eine Grundstimmung heiterer Gelassenheit und Seelenruhe. Und das ist das Ziel eines gelingenden Lebens, ganz wie wir es in eigentlich eine Aussage, die wir in allen Weisheitstraditionen, ob Indien, Griechenland oder China, eben hier bei Mencius, natürlich auch schon bei seinem Vorgänger Konfuzius finden. Aber Mencius sehr klar ausgedrückt, klarer als vielleicht noch bei Konfuzius, von dem wir eben nicht so viel haben. Von Mencius haben wir ein ganzes Buch, von Konfuzius haben wir Gespräche, die teilweise von seinen Schülern sind, von denen wir nicht wissen, ob er sie selbst geschrieben hatte, sonst haben wir so nur mittelbar. Aber da haben wir viel über Konfuzius, haben wir nicht direkt.
Der Oberbegriff dafür ist ja Selbstkultivierung, was er, glaube ich, auch sehr stark eingefordert hat oder den Menschen empfohlen hat, sich selbst zu kultivieren, an sich zu arbeiten. Das, was du gerade als Aufräumen im Seelenhaushalt bezeichnet hast. Da fand ich noch interessant, dass er eben auch sagt, da geht's um dich, wenn du das tust. Also ein Zitat, was ich da gefunden habe, war, der Edle bewahrt sein Herz, auch wenn niemand hinsieht. Und das fand ich einen sehr spannenden oder einen sehr guten Ansatz, dass ich das für mich mache und nicht um nach außen noch aufgeräumter und noch strahlender zu wirken, sondern es geht mir um meinen Seelengarten und das, was ich dann eben auch für mein Leben damit tue, für mein gelingendes Leben.
Ja, das ist ein Gedanke, den finden wir im Griechenland etwa bei Demokrit und Epikur. Der hat gesagt, also du musst gut sein, auch wenn dich nur die Wände sehen. Also auch wenn es im Verborgenen bleibt, dann das sollst du nicht ausnutzen, schlimme Taten zu begehen. Also neben der Mitmenschlichkeit, dem Gedanken der Mitmenschlichkeit, der Liebe, der Fürsorge, des harmonischen Zusammenseins, ist ganz zentral natürlich, und da zeigt er sich als reiner Konfuzianer, der Begriff des Lernens. Verstanden, insbesondere als Persönlichkeitsentwicklung, Selbstkultivierung, als Lernen gut zu leben. Das ist ganz zentral bei Mencius wie bei Konfuzius. Das ist überhaupt der Kern der konfuzianischen Ausbildung. Weise zu werden, könnte man auch sagen, oder Wissen im Hinblick auf die Lebensgestaltung für sich selbst, für die Kultivierung oder das Wachsen, das Entfalten der eigenen Persönlichkeit, jetzt nicht egoistisch betrachtet, sondern gerade im Bewusstsein davon, dass nur wenn du selbst Frieden in dir selbst findest und geschaffen hast, wirst du das auch deinen Mitmenschen verteilen. Und das sind die besten Menschen für die Gemeinschaft, für gelingende Gemeinschaften, die in sich diesen Ruhepunkt gefunden haben, die in sich einen Frieden gefunden haben, die sich selbst entfaltet haben, die sich selbst ihr Leben erfüllt haben und so in Gelassenheit und Ruhe eben ausstrahlen, wie du das so schön in dem Zitat, das ich genannt habe. Die brauchen eigentlich nur da zu sein und wirken schon in der Gemeinschaft positiv, friedvoll, Freude vermittelnd, Ästhetik auch.
Jetzt sind wir ja schon relativ tief eingestiegen in die Philosophie von Mencius, Mongtse. Ich würde dich jetzt bitten, noch mal ein bisschen was über seine Vita, über sein Leben zu erzählen, wie er dieser Philosoph geworden ist. Ich glaube, seine Mutter, wenn ich es richtig verstanden habe, hat auch eine relativ wichtige Rolle in seiner Selbstkultivierung gespielt.
Ja, sie hat auf die, wahrscheinlich weiß ich, Konfuzius war ja in aller Munde zu der Zeit schon. Also Mencius lebte etwa 200 Jahre nach Konfuzius, wurde wohl 372 geboren und wurde über 80 Jahre alt, starb 289 vor Christus. In der Tat, ich glaube, er ist ohne Vater aufgewachsen, sein Vater ist früh gestorben und die Mutter war sehr um seine Bildung besorgt und sind da deshalb auch mal umgezogen, das weiß ich auch. Und später soll er nach dem Studium 40 Jahre durch China, wie Konfuzius auch, lange Zeit, Konfuzius nicht 40 Jahre, aber Mencius soll 40 Jahre durchs Land gezogen sein und versucht haben, den jeweiligen Herrschern seine Vorstellung vom gelingenden Zusammenlegen von einer guten Staatsführung anzudienen, was ihm aber nicht gelungen ist. Und diese 40 Jahre, heißt es in seiner Biografie, die wurden nur unterbrochen durch 3 Jahre, als seine Mutter gestorben ist. 3 Jahre, das ist schon bei Konfuzius die normale Trauerzeit im alten China gewesen. Also da soll man eben sich zurückziehen oder soll man Trauerarbeit leisten.
Und das hat er aber auch wieder nicht nur getan, so wie ich es verstanden habe, weil man das so macht, sondern weil es ihm ein tiefes Bedürfnis war, ausführlich um seine geliebte Mutter zu trauern, sich die Zeit dafür zu nehmen und auch da an sich zu arbeiten, was es für ihn bedeutet.
Der Ahnenkult und die Ehrfurcht vor den Eltern, vor den Ahnen, hat ja eine überragende Bedeutung in der chinesischen Kultur, ich glaube bis zum heutigen Tage, damals aber ganz sicherlich. Ich denke, die Weisheit, die ich darin sehe oder so wie ich das verstehe, ist, weil die Chinesen erkannt haben, ähnlich wie die Inder mit ihrem Gedanken vom Karma, das sich über die Generationen, von Generation zu Generation überträgt, so auch die Chinesen in der Verehrung der Ahnen verehren sie ihren Ursprung, also irgendwo auch sich selbst. Also da kommen sie her. Sie haben wahrscheinlich auch schon gewusst, dass viele Teile in ihrem Denken, Fühlen, Wahrnehmen, Auffassung von Generationen her auf ihnen zugekommen sind. Die Ehrfurcht vor den Ahnen ist also die Ehrfurcht vor sich selbst, von der Goethe schon gesagt hat, dass die tiefste und wichtigste ist, weil sie eben Teile von einem sind, was jetzt übrigens auch die Epigenetik nochmal unterstützt und transgenerationelle Übertragungen die jenseits der Genetik von den Generationen auf einen zukommen. Und ich denke, das ist irgendwie den Chinesen schon bewusst geworden, dass die Pflege des eigenen Selbst, die Integration der ganzen Geschichte der Vergangenheit, der Voreltern, der Vorgenerationen ist, soweit man das weiß oder soweit man es in sich findet, ist irgendwie schwierig. Aber die Ehrfurcht vor den eigenen Wurzeln, könnte man sagen. Die Ehrfurcht von dem, wo man herkommt.
Jetzt ist Mencius ja 200 Jahre, wenn ich es richtig verstanden habe, nach Konfuzius hat er gelebt. Wie stelle ich mir das denn dann vor, wenn ich dann so ein Schüler bin, 200 Jahre nachdem mein großes Vorbild Konfuzius gelehrt und gelebt hat? Was glaubst du, wie hat er diese Lehren des Konfuzius aufgenommen?
Also ich denke, es gab da sehr viele, ich weiß vom Streit der 100 Schulen, es gab in der Folge von Konfuzius sehr viele philosophische Richtungen. Und offensichtlich war Bildung und Weisheit ein ganz hoher Wert. Sieht man auch daran, dass die Herrscher der damaligen Zeit sich immer die weisesten Leute versuchten, als Ratgeber neben sich zu sammeln. Also es musste ein Schulsystem gegeben haben, eine Tradition. Und es gab sehr unterschiedliche, auch starke Schulen. Wir kennen den Konfuzianismus, wir kennen den Daoismus, Lao Tse, Chuang Tse, aber es gibt da noch viele andere Schulen daneben. Und ich denke, da ist man von jung an, wenn man diesen Bildungsweg geht, wenn man nicht ganz da auf dem Land lebt, also wenn man sich kultiviert, wie das in den Städten offensichtlich da auch der Fall war, wird man damit konfrontiert, findet eine intensive Auseinandersetzung mit den Traditionen und mit den alten Werken statt. Er sagte dann auch einmal, auch ein schönes Zitat, was ich habe, das sind alles die Werke der Alten. Alles, was die Fürsten haben, danach frage ich nicht, so heißt es. Also das sei materielle oder Macht, oder das ist ihm gar nicht so wichtig, sondern ganz, was er hat, das sind das überlieferte Weisheitswissen. Und schon Konfuzius 200 Jahre vorher, der sagte, hat ja gesagt, ein berühmtes Wort, er schaffe nichts Neues, er liebe das Alte und übermittle es nur. Also auch er knüpft ein tradiertes Weisheitswissen an. Und so auch Mencius, ich nehme an, der ist dann in Kontakt, der hatte Kontakt mit den verschiedensten Schulen und hat sich für Konfuzius, fand er am überzeugendsten, wie viele andere Chinesen in der Zeit auch. Da gab es Standardbücher, mit denen man sich wahrscheinlich auseinandergesetzt hat, das Li Qi und das I Ching, sind vielleicht die berühmtesten, aber auch noch andere. Die Gespräche wird es wohl schon gegeben haben von Konfuzius. Ja, und dann Schulbildung, normale Ausbildung. Vielleicht nur der Unterschied zu unserem, dass die Weisheit und das heißt das Wissen um die Persönlichkeitsentwicklung viel wichtiger war als alles andere. Hier im Griechenland haben wir ja dann auch über Naturphilosophie betrieben, Logik betrieben. Wurde da auch übrigens betrieben. Also ich weiß von logischen Spitzfindigkeiten, die mich aus China, aus dem alten China, die mich sehr an die Sophisten erinnert. Also ich will die gar nicht wiederholen. Also das sind, ich finde das immer ein bisschen absurd. Aber also offensichtlich gab es da auch alles und er hat sich eben entschieden für Konfuzius, hat das ausdifferenziert, hat das verfeinert, weiterentwickelt. Und übrigens dann nach seinem Tod wurde sein Konfuzianismus dann auch zur Staatsphilosophie in der Han-Dynastie. Die war etwa 200 vor Christus bis 200 nach Christus. Eine berühmte Dynastie, 400 Jahre. Und die hat den Konfuzianismus in Gestalt des Mencius zur Staatsphilosophie erklärt.
Was würdest du sagen, ist der kleinste gemeinsame Nenner der beiden? Oder was sind so die gemeinsame Basis, das Mitgefühl von Konfuzius und Mencius?
Ja, nur mehreres. Das Lernen und das Mitgefühl. Also Mitgefühl, Mitmenschlichkeit, Rennen war auch schon bei Konfuzius ganz zentraler Wert. Und das Lernen eben. Das
also die Selbstkultivierung.
Im Sinne, Selbstentwicklung, vor allen Dingen Selbstkultivierung. Aber auch, vielleicht kann man auch, die Treue gegen sich selbst. Also Konfuzius wurde ja mal gefragt, was sind deine zwei wichtigsten Werte? Oder was, wenn du deine Lehre zusammenfassen würdest, wie würdest du sie zusammenfassen? Da sagte Treue gegen sich selbst und Güte gegen andere. Da steckt also dieses Gutsein drin, was wir dann bei Mencius sehr ausgeführt finden, die Mitmenschlichkeit, Ren oder Yen. Und eben dann auch die Treue gegen sich selbst, also dass man das verlorene Herz, wie Mencius sagen würde, wiederfindet. Dazu dient die Selbstkultivierung.
Und das ist diese innere Aufrichtigkeit, von der er öfter auch mal spricht. Also sich selbst, also nicht den falschen Werten folgen, glaube ich, ist das zum einen. Mhm. Und zum anderen aber auch erstmal sich selbst erkennen und dann auch das so durchziehen, was man für seinen Weg hält oder was man als seinen Weg identifiziert.
Ja, also für Mencius hatte der Mensch zwei angeborene Fähigkeiten oder Prinzipien. Das ist die Vernunft, ganz griechisch, und eben die Rechtschaffenheit, Pflicht oder Rennen. Und daraus folgert er so vier grundlegende Veranlagungen im Menschen. Das ist Mitgefühl, Mitmenschlichkeit, Scham, ist auch ein wichtiger Begriff im griechischen Denken, Scham, Ehrerbietung und die Fähigkeit, Gutes von Schlechten zu unterscheiden. Das nennt er dann, die Tugend, die dazu passt, ist die Weisheit. Also, oder wir würden auch sagen, praktische Philosophie ist eben die Frage, was ist jetzt nun gut und was ist schlecht? Also was tut mir gut, könnte man auch sagen, was führt zum Glück und was führt eher zum Leiden? Und Ehrerbietung, Ehrfurcht kennen wir auch bei Demokrit und auch bei Epikur ganz wichtig. Ein Zitat von Epikur: Die Ehrfurcht vor dem Weisen ist ein großes Gut. Das hätte Mencius sofort unterschrieben. du verstehst mich richtig. Also aus diesen vier Grundveranlagungen, dann folgt er eben auch so quasi vier Tugenden. Das Wort Tugend gibt es da so nicht. Das ist Mitmenschlichkeit. Gerechtigkeit folgt aus der Scham. Gute Umgangsformen folgt aus der Ehrerbietung. Das ist ein interessanter Punkt. Da liegt ein anderes Schwergewicht als bei den Griechen. Das finden wir so nicht jetzt, dass die Umgangsform Sittenhöflichkeit so eine zentrale Stellung bekommt, wie da im chinesischen Denken. Und als viertes eben die Weisheit, die Unterscheidung von Gut und Böse. Aber das sehen wir auch heute noch, wenn wir in asiatische Länder gehen, dass der Gesichtsverlust und der Umgang miteinander, die sind ja, glaube ich, gar nicht so grob da. Also die sagen ja nicht nein oder sie sagen dir nicht, was sie von dir denken, so mitten ins Gesicht, so wie vielleicht Europäer oder Amerikaner, wie hier im Westen sind, sondern sie achten da sehr darauf, dass das jeder sein Gesicht wahrt und das heißt also bestimmte so Formeln, Riten, Umgangsformen, was ja eine sehr gute Seite hat, vielleicht manchmal auch negative Aspekte, denn so eine Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit ist auch kein schlechter Wert.
Wie würdest du denn zusammenfassen, wie im Konfuzianismus der Mengzi-Ausprägung das Thema gelingendes Leben oder Glück oder Zufriedenheit, erstens woran das hängt, aber wie ich dann auch dahin komme und vielleicht auch merke, dass ich jetzt eine gute Phase habe?
Also ich hatte schon erwähnt, also er meinte dann auch, dass zum guten Leben, also dass wir in einen guten Fluss kommen, wenn wir unsere Begehrlichkeiten etwa reduzieren. Also Wünsche und uns von Leidenschaft nicht hinwegziehen lassen, sondern die Weisheit, die Vernunft, das Moderierte, das Moderate, Maß und Mitte, so heißt auch ein wichtiges Kapitel im Li Qi, das wahrscheinlich von Konfuzius redigiert ist, jedenfalls durch und durch konfuzianisch ist, Maß und Mitte, das Moderierte, das Weiche, das Sanfte, das Mitfühlende steht ganz im Zentrum davon. Und das heißt auch insbesondere Umgang mit den eigenen Begierden, mit den eigenen Wünschen und vor allen Dingen mit den Leidenschaften, dass wir die im Zaum halten. Ganz griechisch, wie der Wagenlenker, dieses Bild vom Wagenlenker, der die wilden Pferde, die Triebe steuert und lenkt. Das finden wir auch bei Konfuzius, dieses Bild. Ich habe es jedenfalls da gefunden im chinesischen Denken und das ist, finden wir dann auch bei Mencius. Also moderiert die Steuerung, sich zur Seelenruhe führen, zur Gelassenheit. Das heißt, ich muss beherrschen meinen Seelenhaushalt. Über den muss ich Herr werden. Das ist kultiviert. Und bei Mencius eben sehr stark, unsere Natur ist ein bisschen degeneriert. Also so, wir waren als Kind, als geboren, werden wir wie so eine Tabula Rasa. Aber dann gibt es sehr viele Einflüsse von außen durch die Gesellschaft, auch durch Erziehungsmängel oder durch Prägungen und ja, auch durch die Gewalt der eigenen Bedürfnisse. Und die müssen wir regeln. Also im Grunde Selbstkultivierung ist ein Seelenhaushalt aufräumen, seine Begierden, Wünsche mäßigen, dem Glück ein Maß setzen und dann kommen wir in eine Grundstimmung, die eben auch da Seelenruhe und heitere Gelassenheit heißt, wie in allen anderen Weisheitstraditionen zum glücklichen Leben führt.
In Bezug auf das rechte Maß habe ich bei mir auch gesehen, dass er das dass er das als den Weg sieht zwischen Selbstverwirklichung und Gemeinwohlorientierung. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Oder kenne ich auch so ein bisschen aus meinem Leben, dass man da aufpassen muss, dass man eben nicht vor lauter Selbstverwirklichung und auf sich selbst achten und so, dass es dann nicht selbstreferenziell wird, sondern dass man eben genau auch nach außen wirken muss und sich um die Gesellschaft oder seine Mitmenschen eben auch kümmert.
Also ich verstehe die größten Denker aller Weisheitstraditionen immer so, dass sie, wenn sie von Selbstkultivierung sprechen, sie sprechen da von einer notwendig, damit gleichzeitig von einem Wachsen in der Gemeinschaft, von einem Angewiesensein auf harmonisches Miteinander, auf den Gegenüber, der Bedeutung der Freundschaft. Griechenland viel größer als heutzutage. Also das heißt, Selbstverwirklichung in der Antike, was ich da festgestellt habe, bei all meinen Studien, ist, dass die Individualethik im hohen Maße als Sozialethik verstanden worden ist. Also das war gar nicht differenziert. Das heißt, wenn ich an mir arbeite, arbeite ich an der Gesellschaft. Das ist eine politische Tätigkeit. Warum? Weil dieser Frieden, den ich in mir herstelle, diese Entwicklung, die ich schaffe in der Persönlichkeit, sich unmittelbar erst auf mein näheres Umfeld, dann aber auch auf die ganze Gesellschaft überträgt. Ganz wichtig hier und ganz zentral, dass Dashui, die große Wissenschaft, also von Konfuzius im Li Qi, das heißt, der Frieden in der Welt fängt beim Einzelnen an, so heißt es dann. Ne? Wenn man Ordnung im Staat schaffen will, muss man Ordnung im Dorf schaffen. Ordnung im Dorf muss man Ordnung im Haus schaffen. Um Ordnung im Haus zu schaffen, muss man Ordnung in seiner Persönlichkeit reinbringen. Und seine Persönlichkeit heißt zum Wissen, zur Erkenntnis der eigenen Persönlichkeit und zum Ausgleich. Habe ich das, setzt sich dann dieser Friede oder der Ausgleich oder die Harmonie in der eigenen Seele setzt sich wieder fort und so heißt es dann im Dashui, ist die Persönlichkeit gebildet, kommt das Haus in Frieden. Ist das Haus in Frieden, kommt das Dorf in Frieden, kommt das Dorf in Frieden, der Staat. Und dann heißt es im letzten Satz, und so kommt die ganze Welt in einen Frieden. Also, dass man beim Einzelnen anzufangen hat, finden wir auch genau bei Sokrates, als er gefragt wurde, an seinen letzten Worte, was gibst du uns mit auf dem Weg, bevor du in den Tod gehst, als die Summe deiner Lehre, sagte er, das, was ich immer gesagt habe, kümmert euch um euren Seelenhaushalt, was Besseres könnt ihr für die Gesellschaft nicht tun. Also dieser Gedanke, dass das unmittelbar zusammenhängt, das Gute miteinander wie das Gute für sich sein, dass das ein und dasselbe ist, weil man in sich, wenn man wirklich sich in sich hinein und in seinen tiefsten Bedürfnissen nachspürt, stößt man darauf, das tiefste Bedürfnis ist eigentlich gelingende zwischenmenschliche Beziehungen. Wir können nur wachsen im Miteinander. Wir finden uns nur im Du, würde Martin Buber sagen. Ganz zentraler Gedanke in allen Weisheitslehren. Und so versteht man die Selbstkultivierung. Ich kann nicht glücklich werden und Glück in meine Seele schaffen, wenn ich nicht andere mit einbeziehe und für andere da sind und andere glücklich mache.
Also das Mitgefühl gegen andere ist letztlich auch ein Mitgefühl für sich selbst.
Ja, ist dasselbe. Man spürt nämlich in sich, ja eigentlich ist Liebe und geliebt werden das Ziel aller, der letzte Schritt aller Weisheit. Und das finden wir auch überall, insbesondere bei Mencius. Und Liebe ist fürsorgliches, geborgenes, zugewandtes Miteinander. Und ich glaube, bei Mencius heißt es, dieses Gefühl, was man da in der Familie schon mitkriegt, wenn man geliebt wird von den Eltern. Es geht darum, sagte er einmal, diese Erfahrung auf die Welt zu übertragen, auf den anderen zu übertragen. Das heißt, das, was wir in der Liebe spüren, sei es zum Partner, zu den Kindern, auch jedem Menschen gegenüber, in vielleicht abgeschwächter Form, aber im Grundsatz doch wohlwollend und zugewandt zu schenken, zu geben. Damit würde, wenn uns das gelänge, jeder Krieg, jeder Streit im Sinne von persönlichen Angriffen aufhören.
Zum Abschluss noch die Frage. Ich habe gesehen, dass Mencius auch vor sehr langer Zeit schon so Prinzipien des Umweltschutzes offensichtlich auch in seiner Philosophie verankert hat. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, das ist eine ganz hübsche Stelle. Also, man sollte es nicht glauben. Aber auch nicht ganz zufällig, dass wir das im alten Chinesischen denken finden. Denn schon der Daoismus, Lao Tse und Zhuangzi war etwa ungefähr zur gleichen Zeit wie Mencius, aber Lao Tzu war vorher, finden wir diese zerstört die Natur nicht, diesen Gedanken, dass der Mensch mit seinem Eingreifen in die natürlichen Rhythmen und Zusammenhänge die Welt zerstört. Ganz, ganz frühe, würde man sagen, frühe Gedanken der Weltzerstörung. Das finden wir auch bei Mencius. Da gibt es ein schönes Zitat. Wer dann mit allzu feinen Netzen arbeitet, da sterben die Fische und Schildkröten. Die haben ja auch gerne Schildkröten gegessen, aber die mussten auch, wenn wir sie alle aufessen, haben wir keine mehr. Und wer die Wälder zu stark rodet, der zerstört sie. Offensichtlich hatten die damals schon gesehen, dass der Mensch sich begrenzen sollte, vorsichtig sein sollte mit seinen Eingreifen in die Natur. Aber dass wir das bei den Chinesen viel stärker finden als in jeder anderen Kultur, verwundert auch nicht, weil sie ihre Lebensphilosophie ausrichteten an dem, so wie sie Natur verstanden haben. Das Tao, das Yin-Yang, das ist ja nicht auf den Taoismus beschränkt, gibt es auch im Konfuzianismus, das Gleichgewicht in der Natur, die natürlichen Abläufe respektieren und da nicht gewaltsam eingreifen. Die Natur überhaupt, der Mensch nimmt sich die Erde zum Vorbild. So heißt es da. Ich glaube bei Konfuzius oder bei Lao Tzu, aber ganz sicherlich in beiden Traditionen finden wir diesen Gedanken, den man gut kontrastieren könnte mit dem biblischen, der Mensch mache sich die Welt untertan. Starken Kontrast, aber diese Hochachtung der Natur, der Respekt vor der Natur und vor diesen Abläufen auch, die Erkenntnis, dass wir, unser Leben, unser Wohlgedeihen davon abhängig ist, dass die Natur in ihrem Rhythmus, in ihrem Gleichgewicht bleibt, ist ganz stark beim alten China schon zu finden. Und da waren sie in diesen Punkten hochmodern. Schade, dass wir sie so lange überhört haben.
Aber auch deswegen haben wir heute versucht, mal diesen Mencius ein bisschen näher zu entdecken und auch wieder ins Bewusstsein zu rufen. Ich nehme mit, dass eben die drei zentralen Themen Selbstführung oder Selbstkultivierung, Mitgefühl gegen sich und gegen andere, oder vor allem auch gegen andere, und auch grundsätzlich das Vertrauen in das Gute im Menschen, dass das so die drei zentralen Elemente seiner konfuzianischen Philosophie waren. Habe ich da richtig aufgepasst?
Dem kann ich nichts hinzufügen, Jan. Das hast du wunderbar zusammengefasst.
Sehr gut. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Danke dir für deine wertvollen Insights zu dem wirklich beeindruckenden Philosophen Mencius, Mongtze. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir, Jan. Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com